Wir begrüßen euch heute recht herzlich zu der Lesung aus dem Buch vom Unteilbar-Bündnis, und zwar im Namen des Zusammenstehen-Bündnis aus Erfurt. Zu uns, wir sind ein Zusammenschluss aus ungefähr 80 Organisationen, Privatpersonen und Gewerkschaften. Wir möchten dieses Jahr einen großen 1. Mai auf die Beine stellen gegen die AfD. Derzeit geplant sind eine Demonstration und das Fest der Vielen. Da die AfD den 1. Mai in Thüringen als Wahlkampfauftakt für Brandenburg und Sachsen im September und Thüringen die Landtagswahlen im Oktober sieht. Ja, und dann genau heute wird es darum gehen, dass die Katrin, die Kollegin und den Kollegen vom Unteilbar-Bündnis aus Berlin ein bisschen interviewt, ein Gespräch mit denen führt. Danach wird es eine Lesung aus dem Buch geben und dann möchten wir gerne mit euch darüber sprechen, was ihr von den Reden haltet. Genau, ich wünsche euch viel Spaß und dann übergebe ich jetzt an die liebe Katrin.
Also, Unteilbar aus Berlin ist ja allen sicherlich ein Begriff. Vielleicht stellt ihr euch einfach noch mal ganz kurz vor, wer ihr beide seid.
Ja, ich bin Christine und ich bin Teil von Unteilbar als eine Vertreterin von den Bündnispartnerinnen Aufstieg gegen Rassismus, das ja auch Teil des Bündnisses ist, und der Arbeitskreis Flucht und Asyl von IPPNW, also Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs und soziale Verantwortung und in sozialer Verantwortung. Genau, ich bin relativ von Anfang an dabei gewesen, seitdem das Bündnis gegründet worden ist, und genau, bin aktuell auch in dem Arbeits- und Koordinierungskreis, der so ein Stück ja die Koordinierung auch mit den verschiedenen Bündnispartnerinnen, Arbeitsgemeinschaften des Bündnisses organisiert, koordiniert, abspricht und ein Stück weit auch den Fahrplan für 2019 koordiniert und geplant hat. In Absprache mit dem gesamten Bündnis.
Genau, hallo, ich bin Felix. Ich bin auch, wie Christine, von Anfang an dabei. Das heißt, bei Unteilbar seit Ende Juli 2018 ungefähr. Da gab es sozusagen die erste Einladung in Berlin, dass es dieses Vorhaben gibt, am 13.10. eine große Demo zu machen. Und da das von Anfang an auf ziemlich große Resonanz gestoßen ist, wurde relativ schnell klar, es braucht anders als bei allen anderen politischen Bündnissen, denen ich bisher ehrenamtlich gearbeitet habe, auch dort vielleicht sowas wie hauptamtliche Koordination. Und genau, und dann wurde ich gefragt und dann habe ich gesagt, warum nicht, und habe mich darauf eingelassen und bin seitdem zusammen mit einer weiteren Person, mit Nora, sozusagen hauptamtlich für die Koordination der Bündnisaktivitäten verantwortlich. Das heißt, wir haben erst im Büro jeden Tag Dutzende, Hunderte E-Mails gelesen, weitergeleitet und unsere Meinung dazu abgegeben und haben uns mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, die Finanzen mit besorgt und so, und haben versucht sozusagen das Bündnis zu unterstützen, da wo es geht. Genau, und sind jetzt seit der Demo, seit dem 13.10. viel damit eben beschäftigt, sozusagen den Prozess zu organisieren, indem wir uns gemeinsam überlegen, was machen wir eigentlich mit dem, was da passiert ist und wie gehen wir von da sozusagen weiter als Bündnis Unteilbar.
Was war denn so die Initialzündung? Also hier in Erfurt haben wir ja auch eben gehört, ist es tatsächlich dieser 1. Mai, der von der AfD als Wahlkampfauftakt genutzt wird. Was war in Berlin die Initialzündung zu sagen, wir wollen so ein Bündnis wie Unteilbar gründen?
Tatsächlich war, glaube ich, also wir müssen uns die Situation letztes Jahr sozusagen vor Augen halten. Also sozusagen im Sommer, was ist passiert? Im Sommer hat sich auf dem Mittelmeer vor allem sozusagen die humanitäre Krise nochmal sozusagen eklatant zugespitzt, als dann die ersten zivilen Seenotrettungsboote nicht mehr ausfahren durften und tatsächlich die Kriminalisierung der Seenotrettung nochmal viel stärker vorangetrieben wurde. Dazu natürlich, wie das auch im Aufruf dann von Unteilbar am Ende stand, dann ein immer weiter sich zuspitzender Rechtsruck, der sozusagen spürbar wird, auch für viel weitere Teile der Bevölkerung, als das sozusagen vorher vielleicht noch der Fall war. Und dann eben vor allem, also neben den ganz vielen anderen Dingen, den Krisen der Pflege, der Krise auf dem Wohnungsmarkt und so weiter, vor allem aber der Wunsch, mal ein eigenes Zeichen zu setzen. Tatsächlich in Anführungsstrichen anlassunabhängig zu sagen, wir wollen sozusagen dem Ganzen aber was anderes entgegensetzen. Wir wollen sozusagen deutlich machen, wir stehen für eine andere, für eine solidarische, für eine freie Gesellschaft. Und man könnte sagen, wir lassen uns nicht mehr hetzen, sondern wir sind stark, wir tun schon viel und wir müssen zusammenkommen. Und die Idee kam tatsächlich ursprünglich von Anwältinnen und Anwälten vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein. Die haben sozusagen, kennt das alle, haben Aufschlag geschrieben und haben das an ihre Freundinnen, Freunde und Bündnispartnerinnen, andere politische Gruppen geschickt und haben eingeladen, wie sieht's aus, wollen wir nicht, 13.10., 100.000, können wir das nicht angehen. Und dann dachten, glaube ich, alle so, ja klar, kann man probieren, weil sozusagen Mobilisierungen, die gegen etwas sind, in Berlin zum Beispiel gegen die AfD, hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, oder gegen TTIP, was weiß ich, was wir da im Kopf haben können, das geht immer ganz gut, aber einfach für etwas so ein bisschen neues Konzept gewesen. Und die Initialzündung war tatsächlich genau das, lasst uns das mal sichtbar machen, was wir schon tun, lasst uns ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergeht, lasst uns mal aus der Schockstarre rauskommen. Genau, aber ich würde sagen tatsächlich dann in der Situation, wie das eben im letzten Sommer sozusagen sich alles gestaltet hat, dass dann noch Chemnitz und alles Mögliche passierte, kam sozusagen dann noch obendrauf. Aber die Situation war auch schon vorher schlimm genug.
Was würdest du sagen, Christine, war die schwierigste Aufgabe in der Bündnisarbeit?
Also eine der schwierigsten Aufgaben war natürlich auch, dass das Datum der 13.10. von Anfang an gesetzt war und das erste Treffen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das war am 18. Juli und es war irgendwie klar, ja, also da ist dann auch noch sowas wie Sommerpause und es war irgendwie klar, es muss unglaublich viel koordiniert und organisiert werden und gleichzeitig muss sich das Bündnis ja erstmal zunächst bilden. Die Idee war natürlich, ein möglichst diverses Bündnis aufzustellen, mit Migrantinnenorganisationen, Geflüchtetenorganisationen, Queerbewegungen, Mieterbewegungen, feministischen Gruppen, gewerkschaftlich Vertreterinnen und natürlich sind auch ja politische Themen gewesen, also Diskussionen, die geführt werden mussten, auch solche Fragen wie, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen, und es mussten natürlich möglichst viele Menschen auch für das Bündnis gewonnen werden und es mussten verschiedene Arbeitsgruppen gegründet werden, die dann sehr stramm gearbeitet haben, also so wie Mobilisierungs-AG, Öffentlichkeits-AG, Inhalts-AG, auch für die inhaltlichen Fragen und auch die Finanz-AG. Also das war einfach ein sehr großer Aufwand, weil es so viel auf einmal zu tun war. Also eine inhaltliche Koordination, demokratische Abstimmung, Koordinierung auch, also die bundesweite Mobilisierung hinzubekommen. Also es gab unglaublich viele Facetten, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zu organisieren waren.
Was würdest du sagen, Felix, wie gestaltet sich das? Ich stelle mir das jetzt vor, bei uns im Zusammenstehen Bündnis im Kleinen, es sind sehr, sehr viele verschiedene Organisationen, die natürlich auch immer unterschiedlicher Meinung sind. Wie kann man das regeln? Also gibt's da Zoff oder ist man sich immer einig? Wie läuft da sowas ab?
Na, das Gute ist ja, und da war, glaube ich, die Unteilbar-Demo ganz vergleichbar mit dem, was ihr mit dem Zusammenstehen Bündnis macht, ist ja, es gibt ein gemeinsames Ziel. Sozusagen, es gibt ein gemeinsames Ziel, das ist bei euch den 1. Mai, den Tag der Arbeit, als Tag der sozialen Gerechtigkeit, als Tag der Arbeiterinnenbewegung sozusagen nicht der Rechten zu überlassen, sich den selber nicht nehmen zu lassen und gemeinsam in aller Vielfalt dafür zu kämpfen, dafür zu streiten. Und ganz ähnlich lief das quasi auch bei uns. Und dann war die erste, es ist fast allen Bündnisprozessen so, die erste inhaltliche Auseinandersetzung ist der gemeinsame Aufruf. Ein riesengroßer Spagat, der nicht nur der diverse Bündnistreffen sozusagen lang weiter diskutiert wurde. Wir dachten immer, okay, jetzt sind wir fertig, jetzt können wir ihn bald veröffentlichen. Und dann kam wieder Organisation XY und hat gesagt, na Moment, damit haben wir ein Problem. So, und oder hier an der Stelle geht es uns nicht weit genug, oder das können wir jetzt aber wirklich nicht sagen. Und da haben wir sozusagen konstruktive, zum großen Teil konstruktive Auseinandersetzungen miteinander geführt, sind ins Gespräch gegangen, haben immer weiter geguckt, sozusagen, wo wollen wir Abstriche machen, auch in politischer Hinsicht, also wie breit soll das sein, oder wo wollen wir auf gewisse Dinge nicht verzichten, auf gewisse Kernforderungen. Das war sozusagen der erste schwierige Prozess, aber das war ja auch ein guter und ganz wichtiger Prozess. Also das haben wir auch im Nachhinein dann für unteilbar gemerkt, dass der Wert eigentlich dieser Zusammenarbeit gerade darin besteht, dass wir uns, versuchen, eine Plattform zu schaffen, in der wir eben diese Sachen gemeinsam verhandeln und nicht von vornherein sagen, aha, Gruppe XY oder die, also die Basis, eine Basismieterinitiative hat andere, führt andere Kämpfe als der Deutsche Mieterschutzbund. Das ist so. Und die haben andere Forderungen. So, die Zwangsräumung verhindern im Bündnis aus Berlin, verhindert Zwangsräumung, dass sie nicht die Mittel, die große Verbände wählen. Und wir mussten sozusagen darin irgendwie einen Ausgleich versuchen zu finden, aber ehrlich und sozusagen mit offenem Visier. Das war das eine. Und dann haben wir aber ja immer auch gesagt, unser Aufruf, zu der Demo zu kommen, ist zwar der gemeinsame Bezugspunkt, aber was dann die jeweiligen Gruppen, Initiativen, verschiedenen sozialen Kämpfe darunter verstehen und selber dort machen, das ist sozusagen, gab es eine große Offenheit. Also es gab dann sowohl einen Gewerkschaftsblock dann auf dieser Demo, der eigene Inhalte und Reden hatte. Es gab aber auch einen riesengroßen Seebrücke antirassistischen Block. Es gab einen Antifa-linksradikalen Block. Sozusagen, das hat sich in alle, über alle möglichen Spektren. Und das Einverständnis war, wir sind gemeinsam und teilbar auf dieser Demo. Wir tragen diesen Aufruf mit. Auch wenn wir natürlich unterschiedliche Vorstellungen darüber haben oder unterschiedliche Prioritäten haben in dem, wofür oder wogegen wir gerade kämpfen. Genau, aber das haben wir, glaube ich, so geschafft, indem wir gesagt haben, das ist unsere Klammer, dahinter wollen wir nicht zurück. Wir müssen sozusagen so weit zusammenstehen, das ist jetzt wichtig, genau, ohne unsere Unterschiede darin zu verleugnen.
Und dann war ja der Tag da, dann war die Demo und die war geil. Wie habt ihr das selber empfunden? Habt ihr gesagt, das ist der Lohn für die wirklich harte Arbeit? Oder wart ihr an dem Tag selber noch gar nicht so drin in dem Gefühl?
Also ich hab schon damit gerechnet, dass es ziemlich groß wird. So, das zeichnete sich schon auch ab. Das hat schon so ziemlich die Runde gemacht. Also und teilweise hat schon, glaube ich, viele Menschen, auch Organisationen, auch andere Bündnisse, die sozusagen Teil des Bündnisses sind und auch viele, also Einzelpersonen, aktive, so total begeistert. Eben auch deswegen, weil es nicht nur gegen etwas ist, sondern ja eigentlich auch so eine Idee hat, selbst Akzent zu setzen und eine eigene Vision für eine andere Gesellschaft zu entwerfen oder Räume für solche Diskussionen überhaupt zu führen. Ich dachte, das wird groß, ne? Es waren ja die 100.000 anvisiert so und dass es aber so viele werden, ich glaube, dass tatsächlich da niemand so richtig mit gerechnet hat. Also irgendwie, aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, aber auch im ersten Moment so ein bisschen fassungslos, so als ich da sozusagen so Richtung Brandenburger Tor geguckt habe und habe gedacht, oh mein Gott, es ist überhaupt kein Ende zu sehen. Es ist irgendwie. Also tatsächlich war das sehr, also es hat sehr, sehr enthusiastisch und es war, also das war die Frage, das war letzten Endes schon auch eine große Belohnung, aber es hat erstmal ein Stück so gedauert, für mich jedenfalls, das wirklich zu fassen, wie viele Menschen da, also fast 250.000 Menschen auf die Straße gekommen sind.
Das glaube ich, ja. Es geht aber noch weiter, hast du vorhin ja schon angedeutet, das Unteilbar Bündnis bleibt bestehen. Würdest du schon was verraten, was so das Nächste ist, was ihr euch so ausgedacht habt?
Also so, wir haben halt nach der Demo waren wir sozusagen vor diesem, also mir ging das ja ähnlich wie Christine, ich glaube, es ging allen so, wir waren ja total überwältigt. Also mir geht es auch immer noch so, ich habe vorhin auf der Zugfahrt hierher noch mal so ein bisschen durch das Buch geblättert und hab diese Reden ja vor Augen, also weil ich ja auch im Büro die ganze Arbeit mache, also auch die Videos hochlade und schneide und Untertitel bei YouTube, also ich kenne die alle ganz gut, aber sozusagen, ich habe dann sofort wieder die Erinnerung an diesen Tag und das war schon einfach überwältigend und so ging es vielen. So neben aber sozusagen diesem enormen politischen Erfolg war vor allem auch bei dem, es war schwer zu beziffern, überall haben ganz viele Leute was gemacht, aber also dreistellige Zahl Aktivistinnen, die da sozusagen sich Wochen und Monate lang die Nächte um die Ohren geschlagen haben, ihre Lohnarbeit haben schleifen lassen und ihre Freundschaften wahrscheinlich auch, die waren auch alle platt. So, also wir waren auch alle vor allem richtig, richtig platt und haben dann nach einiger Zeit, Mitte November, einen großen ersten Ratschlag eingeladen. Wir hatten unglaublich viele E-Mails dann sozusagen in den Postfächern und bei Facebook und alle haben gefragt, was macht ihr jetzt, kann ich mich anschließen, wie geht's weiter? Und wir dachten alle, wir müssen erstmal ausschlafen. So. Und dann haben wir irgendwann diesen Ratschlag gemacht und konnten da leider auch nicht alle einladen, die irgendwie Interesse hätten, weil wir haben so eingeschätzt, 2-3 Wochen nach der Demo wären da eher auch Tausende in Berlin gekommen und wussten einfach nicht, wie wir das organisieren sollen. Und haben dann so einen Ratschlag mit vor allem Bündnisorganisationen gemacht, haben halt unterzeichnende Organisationen und Aktivistinnen aus Berlin eingeladen und haben erstmal ausgewertet, was war das eigentlich, was da passiert ist, haben uns auf so ein paar Sachen geeinigt, so ein paar Sachen rausgefunden. Es gibt jetzt auch diese Unteilbar Essentials, haben wir das genannt, das findet man auf unserer Website, da stehen so ein paar Grundpfeiler drin dessen, was Unteilbar ausmacht, und haben da viele Ideen gesammelt, was dieses Jahr 2019 politisch ansteht und was wir machen könnten. Haben uns dann wieder getroffen, jetzt im Februar, für einen zweiten Ratschlag und haben sozusagen Dinge entwickelt, die wir dieses Jahr tun wollen. Und es ist völlig klar, was dieses Jahr politisch ansteht. Also ihr in Erfurt wisst das sozusagen, boah, ich brenne sozusagen die Hütte noch viel mehr als bei uns in Berlin, muss man sozusagen. Dieses Jahr sind Landtagswahlen hier, es sind Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Und überall dort sozusagen schickt sich die AfD an, auch wenn es jetzt gerade mal Umfragen gab, wo sie nicht ganz so stark war, aber eventuell sogar stärkste Kraft zu werden. In Thüringen ist es, glaube ich, nicht ganz so weit, in Brandenburg und Sachsen sind sie näher dran. Es steht die Frage im Raum, ob am Ende die CDU sich nicht doch sozusagen dazu hinreißen lässt, zum Beispiel in Sachsen mit der AfD zu koalieren. Genau, wir haben die Kommunalwahlen, jetzt ja schon sehr bald. Dazu natürlich die Europawahlen, die sozusagen auch nochmal einen europaweiten Rechtsruck bedeuten werden. Also ohne dystopisch zu sein, können wir davon ausgehen, dass die Rechte auch europaweit noch stärker wird. Also das sind sozusagen die Sachen, von denen wir wissen, dass sie dieses Jahr passieren und zu denen wir uns verhalten wollen. Vielleicht ein letztes noch, 89 jährt sich, 30 Jahre, das wird sozusagen im politischen Jahr eine große Rolle spielen, das wird im Diskurs eine große Rolle spielen. Auch da, wir sind das Volk, ihr wisst das alle, das verbindet man in den letzten Jahren eher mit Pegida leider, also so. Und deswegen haben wir da geguckt, was können wir da machen und haben gesagt, wir wollen nicht einfach nur sozusagen wieder in Berlin, weil wir das da gut können, sondern wir wollen die politische Kraft nutzen und das Signal und die Botschaft und wollen gucken, wie wir auch in die Fläche kommen können. Und dann haben wir zum Beispiel entschieden, dass wir eine Konzert- und Marktplatztour, die in Brandenburg, Sachsen und später dann im September wahrscheinlich auch in Thüringen stattfinden wird, unter dem Titel Wann, wenn nicht jetzt, die wollen wir unterstützen. Also Aktivistinnen von vor Ort machen in kleineren Städten, im ländlichen Raum, auch in größeren Städten, Konzerte am Abend, ein Ort des Zusammenkommens, sozusagen die Unteilbar-Demo in klein, und tagsüber die Debatten führen, die vor Ort sozusagen relevant sind. Von sozialen Kämpfen, also Pflegenotstand im ländlichen Raum auf der einen Seite, Thematisierung von 89 auf der anderen, auch die Menschen aus den Sammelunterkünften in den Städten drumherum sozusagen an diesem Tag mal zusammenzuholen und gemeinsam den Tag zu verbringen und sich auszutauschen. Genau, das wollen wir unterstützen, das halten wir für eine wichtige Kampagne. Dazu haben wir in Sachsen angefangen, mit vielen Leuten Gespräche zu führen und Leute aus Sachsen auch. Da ist sozusagen auch was am Brodeln im Vorfeld der Landtagswahl, sich zu verhalten und massenhaft zu verhalten und zu sagen, eben, wir sind unteilbar, wir nehmen den Rechtsruck nicht weiter kommentarlos hin. Genau. Und wollen auch gucken, dass wir in Berlin auch wieder auf die Straße gehen. Aber haben eben sozusagen, das ist alles, können das nur so andeutungsweise gerade sagen, weil wir wo so gegen Ende April auch großen Presseaufschlag machen wollen und dann wirklich stichfest sagen können, das wird passieren, das haben wir vor und alle dazu einladen. Und nebenbei haben wir so kleine Sachen gemacht. Also das Buch ist zum Beispiel rausgekommen. Das ist ziemlich toll. Da kam der Ullstein Verlag auf uns zu und hat gesagt, wollt ihr das nicht machen? Und wir haben gesagt, ja gern. Wir haben im Berliner Hautheater eine Veranstaltungsreihe gerade begonnen, letzten Dienstag. Erste Veranstaltung, da waren 350 Leute und wir haben über schwierige Solidaritäten geredet. Also genau die Frage gestellt, was macht es eigentlich manchmal so schwer, dass die verschiedenen progressiven Kräfte von Gewerkschaften bis zum Frauenstreik tatsächlich mal gemeinsam an einem Strang ziehen und was steht da auch im Wege? Also diesen Diskursraum mehr zu öffnen, eine Plattform zu bieten, das machen wir. Wir planen auch so mit so sozusagen öffentlichkeitswirksamen Interventionen was zu machen, also fangen gerade an, Podcasts zu planen zum Beispiel, also auch solche Dinge zu starten. Genau, und wollen dabei auf jeden Fall über Berlin hinausgehen und strecken unsere Fühler aus und unser Koordinierungsgremium sozusagen gerade ist auch schon deutlich über Berlin hinausgewachsen.
Genau. Und am 1. Mai seid ihr ja auch dabei.
Und am 1. Mai sind wir auch dabei.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen zum Buch, dazu wollen wir nämlich jetzt kommen. Und wir haben dafür drei wundervoll nette Menschen gewinnen können, die jetzt aus diesem Buch eine Rede ihrer Wahl vortragen werden. dazu auch ein bisschen was sagen werden, warum sie diese Rede sich ausgesucht haben. Und dann können wir auch ein bisschen darüber gemeinsam reden, wenn ihr mögt.
Ich behalte jetzt erstmal eine Hand. Hallo, ich bin einer von diesen Leuten, die gewonnen wurden. Ich wusste gar nicht, dass man mich gewinnen kann, aber ja, es ist passiert. Ich habe gehört, ich soll hier heute was lesen, deswegen habe ich mir extra meine Künstlerfrisur, mein Künstlerschal, meine Künstlerbrille mitgebracht. Es wird aber tatsächlich weniger literarisch als mehr, wir haben es jetzt schon gehört, eine Rede von der Unteilbar-Demo. Wir sollten ja dazu sagen, warum wir uns die ausgewählt haben. Ich muss sagen, ich hatte die schwere Wahl zwischen zwei Reden. Eine davon wurde mir dann freundlicherweise abgenommen, weil jemand anderes sich die auch ausgesucht hat. Das heißt, wenn ihr nachher Fabian lesen hört, könnt ihr schon gewiss sein, diese Rede ist bestimmt sehr gut. Die Rede, die ich genommen habe, jetzt ist aber auch nicht weniger gut. Ich fand die... Die kommt von Rena Tangens und Pade Luhn vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und Digitalcourage e.V. Und ich fand es sehr schön, dass dies aktionistisch war. Weil ich habe viel in diesem Buch gelesen, was für mich so ein bisschen blutleer war irgendwie so. Ja, wir sind ganz viele und wir stehen jetzt ganz eng zusammen. Und es waren immer so ein bisschen Phrasen und Floskeln. Und das will ich auch eigentlich niemandem so richtig vorwerfen, weil... wenn man diese Reden sich so, wenn man die überfliegt, merkt man, die haben alle nicht viel Zeit gehabt und alle nicht viel Platz gehabt und mussten halt irgendwie schnell auf irgendeinen Punkt kommen. Und dann liegt es halt nahe, dass man vielleicht nicht irgendwie irgendein Beispiel auswählt, dass man ins Detail noch diskutiert, sondern einfach nur knackig und kurz sagt, woran man ist. Und davon ist eigentlich auch keine Rede ausgenommen, auch die nicht, die ich jetzt vorlese und ich selber in meinem Sprachgebrauch wahrscheinlich auch nicht. Trotzdem fand ich es hier sehr schön, dass sie so aktiviert und die Leute so ein bisschen beim Schopf packt. Ja. Und die ist überschrieben mit den Worten, traut euch freundlich zueinander zu sein. Und ich glaube, ich bin jetzt nach meinen einführenden Ausführungen, an dem Punkt angelangt, wo ich auch anfange, sie zu lesen. Stellt euch vor, die Gestapo in Nazi-Deutschland hätte die technischen Mittel von heute und den Datenschatz von Google, Facebook, Amazon, eBay und Co. gehabt. Das wollt ihr euch lieber nicht vorstellen. Das solltet ihr aber, denn wir müssen etwas tun. Floskel. Es ist so einfach und billig geworden, Menschen auf Schritt und Tritt digital zu überwachen und zu manipulieren. Was im Netz gang und gäbe ist, soll nun auch im Nicht-Digitalen alltäglich sein und mit der geplanten Verschärfung der Polizeigesetze auf allen Ebenen ausgedehnt werden. Was zuerst an den besonders Schwachen ausprobiert wird, trifft bald uns alle. Von Videoüberwachung mit Gesichtserkennung über Positionsbestimmung zu jeder Zeit bis hin zum Ausspähen von Rechnern und Smartphones per Staatstrojaner, die Liste ist endlos. Wir haben gegen die neue Vorratsdatenspeicherung und gegen die Staatstrojaner Verfassungsbeschwerde eingelegt. Aber warum müssen wir immer erst nach Karlsruhe ziehen, um Gesetze zu bekommen, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind? Wir brauchen politische Lösungen. Lasst euch nicht vom Sicherheitstheater der Parteien im Dauerwahlkampfmodus blenden. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat schützen nicht. Nein, halt. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat schützen wir nicht, indem wir sie abschaffen. Eine Zivilgesellschaft, die sich aktiv für die Demokratie einsetzt, ist der beste Schutz des Rechtsstaates, den es geben kann. Aber es reicht nicht, extra drei Heute-Show, Böhmermann und die Anstalt zu gucken. Es reicht nicht, Spaßparteien zu wählen. Es reicht nicht, Recht zu haben. Es reicht nicht, böse Kommentare zu schreiben. Es reicht nicht, zu jammern. Es reicht nicht, kritisch zu twittern. Es ist falsch, sich gegenseitig niederzubrüllen. Ich fange an zu weinen, ich weiß gar nicht warum. Ich habe irgendwas im Auge anscheinend. Ich finde, also so ergreifend fand ich sie tatsächlich nicht. Es reicht nicht, sich überlegen zu fühlen. Und es reicht nicht, Politik witzig zu finden. Macht euch ernsthaft auf, etwas zu verbessern. Kommt raus aus euren Filterblasen und sprecht mit euren Abgeordneten. Nicht nur, wenn euch etwas ärgert, sondern geht hin und wieder vorbei, um einen Kaffee zu trinken. Sprecht mit euren Nachbarn und Kolleginnen. Sprecht mit Mitreisenden in der Bahn, statt aufs Handy zu starren. Und sprecht mit dem komischen Onkel in eurer Familie. Traut euch zu widersprechen. Traut euch freundlich zueinander zu sein. Unterstützt die Organisationen, die für Freiheit eintreten, auch mit Geld. Je mehr Bürgerinnen und Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Heldinnen und Helden wird es einmal brauchen. Klammer auf, Franca Magnani, Klammer zu. Es liegt an uns, Demokratie und Rechtsstaat gegen alle Angriffe zu verteidigen. Lasst uns dafür über Differenzen hinweg zusammenstehen, unteilbar für Freiheit statt Angst. Wie gesagt, Rena Tangens und Padelun vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und Digital Courage e.V. Und ich hoffe, ihr seid jetzt berührt, weil ihr Tränen gesehen habt.
Ja, gibt es denn jetzt Fragen oder Anregungen zu der Rede, was vielleicht noch gesagt werden müsste, was ihr vielleicht wissen wollt oder sagen wollt, wie ihr die fandet, die Rede von den beiden?
Von den beiden, genau.
Wenn nicht, können wir auch einfach weitermachen, also ist auch okay.
Okay, dann nutze ich mal das Mikrofon. Ich sage danach, warum ich die Rede gut finde. Die Rede heißt, sei realistisch, fordere das Unmögliche. Und sie ist von Priya Basil, eine Autorin. Vor kurzem hatte ich meinen Einbürgerungstest und ich ärgere mich, dass ich zwei Fehler gemacht habe. Einer der beiden Fragen, die ich falsch beantwortet habe, lautete, wie viele Menschen wohnen in Deutschland? Ihr kennt die richtige Antwort, oder? 83 Millionen. Hätte die Frage gelautet, wie viele Menschen in der EU leben, wer von uns hätte das gewusst? 508 Millionen. Solche Fragen sind zwar interessant, können aber nicht darüber entscheiden, wie deutsch oder wie europäisch wir sind. Doch es gibt eine andere Frage, deren Antwort viel besser zeigt, welche Art BürgerInnen wir sind. Ein Test, den wir immer wieder zu bestehen haben. Es ist der Test, wie wir die anderen behandeln, die nicht wie wir zu sein scheinen. Immer mehr Menschen werden zukünftig unterwegs sein, auch wegen des Klimawandels. Manche haben sich bereits auf den Weg gemacht, einige dieser Menschen gelangen nach Europa und jeder einzelne von ihnen fragt, prüft uns, wie werdet ihr mich behandeln? Es wird oft gesagt, die wahre Größe einer Gesellschaft lasse sich daran messen, wie sie mit ihren Minderheiten und schwächsten Mitgliedern umgeht. Ich würde das ausweiten. Die wahre Größe einer Gesellschaft lässt sich daran messen, wie sie mit den frisch eingetroffenen Immigrantinnen umgeht. Unsere Gesellschaften verdanken ihre heutige Gestalt der Tatsache, dass Menschen immer in Bewegung waren, ob freiwillig oder zwangsweise. Wegen des britischen Empires ist meine Familie zuerst von Indien nach Kenia und dann nach Großbritannien umgesiedelt. Dank der EU und ihrer Politik der Freizügigkeit konnte ich von England nach Deutschland umziehen. Meine eigene Migration war privilegiert. Niemand stellte Bedingungen. Und genau dieses bedingungslose Willkommen ermöglichte es mir, eine Europäerin und damit auch, neben all dem, was ich bin, Deutsche zu werden. Ich glaube, dass wir dieses bedingungslose Willkommen all jenen schulden, die zu uns nach Europa kommen. Ich weiß, das klingt unmöglich. Aber die entgegengesetzte Forderung, alle Immigrantinnen abzuweisen, ist ebenso unmöglich. Und der Preis ist sehr viel höher. Denn am Ende bezahlen wir mit unserer Menschlichkeit. Uns bleibt nur, in den Worten der 68er-Bewegung, realistisch zu sein und das Unmögliche zu fordern. Was eigentlich nicht viel ist. Vergesst nicht, was der Schriftsteller James Baldwin gesagt hat. In unseren Zeiten, wie zu allen Zeiten, ist das Unmögliche das Mindeste, was man verlangen kann. Bestehen wir darauf, uns unsere Menschlichkeit zu bewahren, indem wir jeden Menschen menschlich behandeln. Dieses Unmögliche müssen wir verlangen, nicht nur von unserer Politik, sondern auch von uns selbst. Mehr zu geben, mehr zu teilen, mehr zu lieben. So lautet die ultimative Prüfung und zugleich das beste Ergebnis. Und immerhin haben wir das Projekt der EU, das uns ermutigen kann. Denn seit 70 Jahren zeigt das Beste daran, Frieden und Wohlstand und die Tatsache, dass wir alle hier sind, von nichts Geringerem als der kontinuierlichen Verwirklichung des Unmöglichen. Das war die Rede. Ich habe gar nichts zu mir gesagt, fällt mir gerade auf. Nochmal kurz, ich bin Fabi, bin auch ein bisschen bei Zusammenstehen aktiv. Und sonst in anderen zivilgesellschaftlichen Kontexten wie dem CSD-Bündnis oder der Grünen Jugend. Ich habe die Rede aus oder wegen zwei Gründen ausgewählt. Erstmal hat mich der Titel total angesprochen, sei realistisch, fordere das Unmögliche. Genau, und was ich mir dann dachte, als ich mir das durchgelesen habe, Sie drückt total schön aus, dass wir nicht Sachen nur verteidigen sollten und dass wir irgendwie raus aus der Defensive sollen, oder zumindest das ist mir in den Kopf gekommen, als ich diese Rede gelesen habe, weil ganz oft habe ich das Gefühl, dass wir Gefahr laufen, immer nur diese Gesellschaft und den Status quo gegen die Kräfte von rechts, gegen konservative Kräfte zu verteidigen, weil das ja dann doch irgendwie besser ist als das, was der Rechtsruck aus dieser Gesellschaft machen könnte. Obwohl der Status quo ja auch überhaupt nicht super ist und wir da ganz, ganz viel verändern sollten. Und das sagen auch ganz viele andere Reden aus in dem Buch. Und das sagt ja auch Unteilbar. Deswegen, so habe ich Unteilbar verstanden, sind die da ja in Berlin irgendwie zusammengekommen, weil sie nicht nur gegen den Rechtsruck sein wollen, sondern diese Gesellschaft auch gemeinsam und solidarisch verändern möchten. Und die zweite Aussage, sei realistisch, fordere das Unmögliche. Das finde ich auch voll die schöne und wichtige Aussage, weil wenn wir uns so Sachen wie Klimapolitik anschauen, wie Flüchtlingspolitik, wie Sozialpolitik, dann ist eigentlich das einzig Realistische, das vermeintlich Unmögliche, das vermeintlich Radikale zu fordern. Genau, wenn wir zum Beispiel auf die Klimakrise blicken, dann wird ja schnell AkteurInnen vorgeworfen, die zum Beispiel den Kohleausstieg 2025 fordern, der ja schon irgendwie möglich ist, dass sie total radikal sind. Wenn globale Bewegungsfreiheit gefordert wird oder auch nur gefordert wird, dass Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken, dann wird gesagt, ja, das sind diese Linksradikalen mit ihren unrealistischen Forderungen. Und eigentlich ist es ja das Selbstverständlichste der Welt, wofür da Menschen auch im letzten Jahr sehr cool auf die Straße gegangen sind. Und deswegen finde ich das eine ganz wichtige Aussage und habe mir diese Rede ausgesucht.
Ich wollte nur ganz kurz, will ich an der Stelle einhaken, um die auch ein kurz was vorzulesen aus den Unteilbar Essentials, was total gut dazu passt, weil ich ganz viel von dem, was du gesagt hast, breites Meinungsspektrum auch in Unteilbar. Ich würde vieles von dem, was du sagst, teilen. Genau, meine Meinung. Aber wir haben das auch in diesen Essentials. Und ich lese mal kurz zwei vor, weil die so gut dazu passen. Das eine, das erste, ganz zentrales auch im Aufruf war, Unteilbar heißt, dass unsere Kämpfe unteilbar sind. Und das gilt auch global. Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Für Solidarität, gegen Ausgrenzung. Also das nimmt ganz stark sozusagen diese verschiedenen Kämpfe, verschiedene Probleme, die auch jetzt schon sozusagen da sind, irgendwie nehmen wir gemeinsam mit einer solidarischen Perspektive irgendwie in den Blick auf und eben dieser zentrale Satz, wir lassen Sozialstaat, Flucht und Migration nicht gegeneinander ausspielen. Das sind ja auch Debatten, die durchaus weiter hochkochen in den letzten, im letzten Jahr, vermeintlich nationale Lösungen zu suchen. Und das andere, das Progressive, das Utopische, wir wollen eine andere Gesellschaft, das ist auch eins von diesen Essentials. Unteilbar ist kein Aufstand der Anständigen, sondern setzt sich für eine Veränderung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse ein, gegen die Umverteilung von unten nach oben, für eine offene und solidarische Gesellschaft. Also ich wollte damit nur kurz untermauern, dass dass das, was Fabi danach noch gesagt hat, sehr gut zu dem passt, was sozusagen auch tatsächlich die Kernidee von Unteilbar sein soll.
Das ist ein cooler Satz. Unteilbar ist kein Aufstand der Anständigen. Das ist... Ja, das ist richtig gut.
Aber das sieht man ja tatsächlich jeden Tag und liest das, dass dieses Gegeneinander aufspielen ist ja so richtig Mode geworden in der Politik mittlerweile. Anna, hast du dir auch eine Rede ausgesucht? Wahrscheinlich ja.
Ja. Tatsächlich erst heute Mittag, aber ja, ich habe mir eine ausgesucht. Ja. Nochmal zu mir, ich bin Annalena, ich bin für die Verdi und die DGB-Jugend im Zusammenstehen-Bündnis und habe mir überlegt, als Mitveranstalterin mir dann doch auch eine Rede zu Gemüte zu führen und die mit euch zu teilen. Und ich habe mir die Rede ausgesucht, aus Überzeugung, von Georg Restle, einem Journalisten. Zehntausende demonstrierten im Hambacher Forst für den Klimaschutz. In Chemnitz gingen Zehntausende gegen Rassismus auf die Straße. In München waren es Zehntausende für Freiheitsrechte. Und nun sind wir weit über 200.000 in Berlin. Das zeigt, die Zivilgesellschaft hat ihre Schockstarre überwunden. Sie ist sehr lebendig und das ist auch sehr gut so. Als ich Kolleginnen und Kollegen erzählt habe, dass ich auf der Unteilbar-Demonstration reden werde, haben einige gesagt, das geht nicht. Du sollst dich als unabhängiger Journalist nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Aber wie kann man sich nicht damit gemein machen, die demokratischen Freiheitsrechte in diesem Land zu verteidigen? Wenn die Grundwerte der Demokratie, wenn die Freiheitsrechte dieses Landes in Gefahr sind, dann ist Haltung gefordert. Das gilt auch und ganz besonders für Journalistinnen und Journalisten. Wenn die Menschenwürde im Mittelmeer versinkt, weil wir Flüchtlinge nicht mehr ins Land lassen wollen. Wenn Rassismus und völkischer Nationalismus sich in der Mitte der Gesellschaft breit machen. Wenn die Religionsfreiheit nicht mehr für alle gelten soll und Polizeigesetze verabschiedet werden, die elementare Freiheitsrechte einschränken, dann ist die Freiheit in diesem Land in Gefahr. Deshalb stehe ich hier als Bürger dieses Landes, als Journalist aus tiefster Überzeugung. Wenn wir über Freiheitsrechte sprechen, müssen wir über eines der wichtigsten Grundrechte reden, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit. Ich habe in Chemnitz erlebt, was es heißt, wenn aus Parolen Taten werden, wenn Journalistinnen und Journalisten erst als Lügenpresse beschimpft und dann attackiert und verfolgt werden. Dann ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Wenn Rechtsextreme öffentlich dazu aufrufen, Journalistinnen und Journalisten auf die Straße zu zerren oder sie gleich verbrennen zu lassen und dafür auch noch Applaus bekommen, dann ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Und wenn der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Bundestag dazu auffordert, AfD-kritische Journalistinnen und Journalisten aus den Rundfunkanstalten zu entfernen und Jugendpolitikerinnen und Jungpolitiker dieser Partei von Ausmisten reden, dann ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Wir sollten uns nicht täuschen lassen. All die, die von Lügenpresse reden, haben nur eins im Sinn: ihre Lügen als die einzig gültige Wahrheit gelten zu lassen. Wehe der Meinungsfreiheit, wenn sie an die Macht kommen. Aber es geht nicht nur um Journalistinnen oder Journalisten. Es heißt, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Nein, die Wahrheit stirbt schon viel früher, wenn Lügen zu alternativen Fakten werden und unbequeme Wahrheiten zu Fake News, wenn Propaganda am Ende wichtiger wird als Journalismus, dann sterben die Wahrheit und die Meinungsfreiheit erst recht. Ohne Meinungsfreiheit aber gibt es keine Freiheit, keine Demokratie, keine Menschenwürde. Und die gilt in diesem Land für jede und für jeden. Ganz egal, wo sie oder er herkommt oder woran sie oder er glaubt. Unsere Freiheit ist unteilbar. Unsere Würde ist unteilbar. Wir als Menschen sind mit gleichen Rechten unteilbar. Dafür lohnt es sich, jeden Tag zu kämpfen, aus Überzeugung. Ja. Ich habe die Rede gewählt, weil ich sie verdammt wahr finde. Es ist jedes Mal, wenn du, so geht es mir jedenfalls, wenn ich Facebook aufmache und irgendwelche linksgrün versifften Seiten mal wieder die Ausfälle der AfD posten, wenn in der öffentlichen Politik darüber gestritten wird, wie Berichterstattung zu geschehen hat, wenn Politiker und Politikerinnen fordern, ich weiß nicht, es ist einfach so, dass mittlerweile gerade meiner Meinung nach durch die Flut im Internet Lügen zu einfach zu wahr werden, gerade in der breiten oder gerade die breite Mitte, als der sie sich deklariert. Und was mich auch sehr geschockt hat am Anfang dieser Rede, ist, dass Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, man solle keine klare Position beziehen als Journalist, gerade als freier Journalist. Und für mich ist nach wie vor Presse, Rundfunk und das Internet eine der stärksten Mächte in diesem Land. Sie haben die Kraft und die Macht, die breite Masse zu erreichen und positionieren sich schlichtweg nicht klar. Und das, obwohl gerade die Presse und die Meinungsfreiheit in breiten Teilen der Gesellschaft aberkannt wird oder einfach nicht mehr toleriert wird, wenn öffentlich gehetzt wird, die Sprache verroht und es einfach billigend in Kauf genommen wird. Und gerade auch die Aussagen der jungen AfD zeigen mir zum Beispiel relativ klar, wo es hingehen soll, und zwar zu gleichgeschalteten Nachrichten und zu Zensur. Und deswegen finde ich das Allerwichtigste, dass sich auch jetzt Journalistinnen und Journalisten klar positionieren, laut positionieren und uns alle im Kampf für unsere Grund- und Menschenrechte unterstützen. Genau. Das war meine Intention, diese Rede zu wählen.
Ich kann dazu vielleicht noch ganz kurz was ergänzend sagen, weil es mir gerade so in den Kopf geschossen kam, als du das sagtest, als hier 2015 diese AfD-Demos durch Erfurt losgingen, haben wir bei Radio Frei, ich habe mich übrigens vorhin gar nicht so richtig vorgestellt, habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, nachdem ihr euch vorgestellt habt, hallo, ich bin John von Radio Frei, haben wir bei Radio Frei irgendwie uns mitten in diese Menge von diesen AfD-Leuten gestellt und mit dem Mikrofon mal draufgehalten quasi und uns diese Reden mitgeschnitten und sind dann damit hier ins Studio gegangen und haben uns die Nächte davor um die Ohren geschlagen, um dann Sachen rauszuschneiden und um ganz klar aufzuzeigen, was da erzählt wird und was daran Quatsch ist. Und mussten uns von einigen Leuten dann anhören, also sowohl intern als auch extern, dass das nicht cool ist irgendwie, dass das nicht gut ist, das so zu machen, weil man als Journalist ja keine Position zu beziehen hat, sondern neutral zu sein hat. Und da war ich total, da war ich wirklich von den Socken, weil das für mich überhaupt nicht, also das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, wenn ich da vor einer Bühne stehe, wo Leute von der Bühne runter Lügen erzählen und ich nehme das auf und bespreche das am nächsten Tag, dann sage ich aber wohl auch, wo die Lügen sind. Und dann sage ich aber wohl auch, warum das Lügen sind und was eigentlich da tatsächlich dahinter ist. Also warum soll ich denn, und ich habe das dann auch bei vielen Kollegen irgendwie in den Artikeln gesehen, da wurden dann einfach diese Dinge hingeschrieben und zitiert, aber es kam danach keine Einordnung, es kam danach kein Satz, der irgendwie mal gesagt hätte, das wurde zwar gesagt auf dieser Demo, aber die tatsächlichen Verhältnisse sehen so und so aus. Und die schönste Begründung, die ich dafür gehört habe, war, dass jemand meinte, naja, wir wollen unsere Leserschaft ja nicht überfordern und nicht schon so mit so lehrermäßig an die Hand nehmen. Wenn wir das so hinschreiben, dann werden die schon selber wissen, was sie damit anzufangen haben. Was natürlich auch viele Leser und Leserinnen, das kann ja sein. Aber gehen wir einfach davon aus, dass es nicht so ist und dann wäre es vielleicht doch gut, das mal eingeordnet zu haben. Fiel mir gerade ein, weil du das vorgelesen hast mit dieser Positionierung von Journalistinnen und Journalisten. Das hat mich damals wahnsinnig aufgeregt.
Das geht mir übrigens genauso. Also ich finde das auch, ich weiß nicht, das ist so ein Gesetz. Warum muss ein Journalist neutral sein? Warum kann ein Journalist nicht auch die Freiheit haben, sich zu positionieren? Gibt's ja in den rechten Medien ja auch. Ich denke an PI News, ich denke an Campact, wie auch immer das heißt. Und da gibt es ja noch zahlreiche andere. Ich habe ja so ein bisschen auch geguckt, wie es letztes Jahr aussah. Und wenn man sich überlegt, dass es allein im ersten 5 Monaten des Jahres 2018 28 tätliche Übergriffe auf Journalisten gab, die alle tatsächlich im Umfeld rechtsextremer und rechtspopulistischer Demos stattfanden, dann ist das echt alarmierend. Und da spricht mir der Herr Restle sozusagen aus der Seele.
Ja, vor allen Dingen haben wir ja in Thüringen auch eine andere Situation. Also wir haben ja Meinungsäußerungen von Journalistinnen, und die sind eher, würde ich sagen, in ihrer Positionierung gab es ja auch nochmal eine krasse Rechtsverschiebung in der Thüringer Presselandschaft. Das ist ja jetzt einmal natürlich eine wirtschaftliche Reaktion darauf, dass die alle mit sinkenden Abozahlen zu reagieren oder zu kämpfen haben. Aber auf der anderen Seite, bei der OTZ kann man das, glaube ich, nicht mehr so einfach nur auf sinkende wirtschaftliche Tätigkeit, Probleme irgendwie schieben. Die sind schon sehr offen gegenüber einer rechtspopulistischen Stimmung in Ostthüringen bis hin zu diesem komischen Bürgerforum Altenburg. Und das ist auch nicht mehr unkommentiert, sondern positiv kommentiert, was dort stattfindet. Und wir haben so komische Entwicklungen, dieses Jenapolis-Forum, was früher mal Lokalnews aus Jena, über die Qualität konnte man sich schon immer streiten, dokumentiert, die einfach Verschwörungstheorien verbreiten, irgendwie rechte Verschwörungstheorien. Wir haben die Thüringer Blockzentrale, die auch in die Richtung offen ist irgendwie, wo quasi so Internet, aber die sitzen auch auf Pressekonferenzen, die haben nicht einen Presseausweis, halt irgendwie auch ganz deutlich rechtsoffen sind und alles diffamieren, was quasi in irgendeiner Form antirassistisch agiert, als irgendwie Sprechverbote und sonst was. Und es gab auch keinerlei kritische Aufarbeitung. Es gab mal eine Studie zu den ganzen NSU-Morden und wie vor der Enttarnung des NSU in Thüringen darüber berichtet wurde. Das wurde halt achselzuckend, dass es eine Studie dazu gab, in der Thüringer Presse zur Kenntnis genommen, irgendwie am Verhalten im Umgang mit irgendwie Sprache oder wie über Rassismus berichtet wird, hat sich nicht viel getan. Also es ist auch immer noch so, dass irgendwie zwar die Presseerklärung von Mobit und Ezra jetzt zur Opferzahlen rechter Gewalt irgendwie abgedruckt werden, aber in letzter Instanz, wenn es um Vorortberichterstattung geht, das kann man irgendwie dann am Beispiel Eisenach sehen, ist dann doch die Darstellung irgendwie von, in dem Fall, den Geschäftsleuten aus Eisenach wichtiger als die von irgendwie Leuten, die professionell über Jahre Opferzahlen in Eisenach dokumentieren. Also ich glaube, es gibt ja eine Positionierung in Thüringen, da, und da würde ich mich über jemanden wie Georg Ressle vielleicht freuen, aber das ist halt, das Klima in Thüringer Redaktionsstuben ist, glaube ich, eher ein anderes, wenn es um politische Richtungen geht.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, überhaupt das Klima scheint sich im Journalismus in Thüringen eher tendenziell von der Mitte nach rechts zu bewegen, was natürlich die breite Gesellschaft liest. Und so geht es mir häufig, dass ich mit irgendwelchen Aussagen oder unreflektierten Aussagen sowohl von Zeitungen als auch aus dem Internet konfrontiert werde und mich permanent für meine Arbeit gegen rechts rechtfertigen muss, danke. Und deswegen fand ich diese Überschrift so aussagend, aus Überzeugung. Und ich denke, das geht uns allen so, die für die Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit etc. einstehen. Wir tun das aus Überzeugung, trotz vieler Widrigkeiten von außerhalb, blöden Fragen, unreflektierten Fragen, häufig auch Beschimpfungen. Aber wir tun es aus Überzeugung.
Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund dafür, dass so viele auch in Erfurt bzw. Thüringen sich diesem Bündnis angeschlossen haben, dass es ja nicht nur darum gehen soll, irgendwie gegen den Wahlkampfauftakt der AfD zu demonstrieren, sondern eben auch ja ein Fest der vielen zu feiern, einfach auch ähnlich wie in Unteilbar. Ich meine, klar, Berlin ist nicht Erfurt, aber einfach auch zu zeigen, dass es hier auch ganz viele gibt, die sich einsetzen und die das aus voller Überzeugung machen. Okay, cool. Wir haben eine Frage.
Und zwar, ich habe vor 2 Tagen erst von dieser Lesung hier in der Zeitung gelesen, zufälligerweise, weil so oft lese ich den hier nicht mehr durch. Und ich habe von dem Bündnis selber noch nichts gehört, bin allerdings oft in der Presse unterwegs, lese Nachrichten und so weiter. Deswegen hätte mich mal interessiert, die Resonanz durch die Presse für diese Demo in Berlin. Ist die groß ausgefallen oder ist es mehr oder weniger wieder so untergegangen?
Nee, untergegangen ist nicht. Also sozusagen, es gab in den Tagen danach in der überregionalen Presse sehr, sehr, also gerade so, wenn man so Zeit, Süddeutsche, Taz, so in den Kolumnen und Meinungsseiten gab's unglaublich viel. Also es gab, weiß ich nicht, Melly Kiak, so die viel Kolumnen in der Zeit schreibt, hat dann geschrieben sozusagen, das sei jetzt die neue Sammlungsbewegung und davon würde sich was erhofft werden. Also solche längeren Kommentare von so Influencern sozusagen in klassischen Medien gab's dann relativ viel. Am Tag selbst sozusagen war das auch der Aufmacher in der Tagesschau und so, also das war schon in Ordnung. Die Springer Presse hat auch gleich das Hahn der Suppe versucht zu finden, was auch im Zweifel ein gutes Zeichen ist, wenn die sich daran stören. Der Weltchefredakteur war stinksauer, Ulf Poschert, und hat gepöbelt bei Twitter und überall. Also sozusagen, da haben wir schon gemerkt, sozusagen, das hat funktioniert und es hat auch die Resonanz erzeugt. Und wir hatten eben sozusagen nicht nur eine Berichterstattung in Berlin ist das dann halt die Taz, in der Taz, sondern wir hatten auch über die Taz hinaus sozusagen Resonanz. In den Wochen danach wurde es deutlich weniger. Ich glaube, genau, wir haben ja die Demo, also genau, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Die Idee für das Datum der Demo hat ja auch mit der Wahl am Tag danach in Bayern zu tun gehabt. Man sagt sozusagen, in Bayern wird es sozusagen auch schlimm und Seehofer dreht frei und wir müssen sozusagen irgendwie ein Zeichen setzen. Das Lustige war, dass in der Anne-Will-Diskussion am Sonntag danach dann, ich weiß gar nicht mehr, wer für die Grünen im Bundesvorstand da war oder so, immer Zunauf und Halber Bezug genommen hat. Also insofern gab es da sozusagen schon viele, das war insofern dann auch schon viel in der Presse. Es ist dann in den Wochen danach immer weniger geworden. Und genau, ich glaube auch, also sozusagen, aber ich habe das Gefühl, das Interesse ist nach wie vor hoch. Also sozusagen, wenn wir was sozusagen hätten und jetzt bald wieder was verkünden werden, was wir tun und so, glaube ich, funktioniert es. Also es gab diese Presseresonanz und ich glaube auch so, wie wir das wollten. Also weiß ich nicht, die rechte Presse hat auch berichtet, auch schon im Vornherein. Wir haben eine Bundespressekonferenz, also die Bundespressekonferenz tatsächlich gehabt für unsere letzte Pressekonferenz, wo dann auch irgendwie der Schauspieler Benno Fürmann mitgesprochen hat für Unteilbar und Ulrich Schneider vom Paritätischen, der ja auch bei Zusammenstehen reden wird. Da saß dann auch die Junge Freiheit und hat sozusagen versucht, uns irgendwie zu diskreditieren. Aber das ist eher, würde ich mal in Anführungsstrichen sagen, das Klassische sozusagen, die Presse von Springer bis weiter rechts sozusagen hat uns versucht, da irgendwie zu spalten. Und wir als Bündnis sind da, glaube ich, eher auch gestärkt raus hervorgegangen, weil wir gesagt haben, nee, sozusagen über dieses Stöckchen springen wir nicht. Ja, es gibt Widersprüche bei uns, aber wir lassen uns doch nicht sozusagen wegen einzelnen sozusagen Ansichten, in denen es vielleicht Unterschiede gibt, spalten. Genau, also insofern, glaube ich, gab es schon ein großes Medieninteresse auch danach noch und wir waren dann, wie ich das vorhin schon geschildert habe, manchmal, glaube ich, gar nicht mehr so in der Lage noch zu reagieren und was Neues zu sagen und so. Insofern haben wir das Problem, was zum Beispiel jetzt Regionalzeitungen in Thüringen oder so betrifft, natürlich irgendwie, Berlin ist halt dann irgendwie Hauptstadtpresse. Das ist sozusagen unser Glück, weil die Hauptstadtpresse ist im Zweifel liberaler und linker als vielleicht sozusagen die OTZ, die sich nun mal sozusagen auch den Leuten, die sie lesen, anbieten muss, wie das Volker eben so sagte, und dann immer weiter nach rechts rückt.
Ist es? Sagt es was? Ja, genau. Also jedenfalls auch bemerkenswert fand ich, dass die Unteilbar-Demo es auch wirklich in die internationalen Medien auf jeden Fall geschafft hat. Also es wurde sogar in Australien über Unteilbar berichtet. In der Liberation in Frankreich war ein sehr großer Artikel über Unteilbar. Und Washington Post, genau, ja. Hatte ich kurz vergessen. Und auch, dass es eben auch, man eben auch aus anderen Ländern solche Anspielungen mitbekommt, ne, auf Unteilbar. Es gab zum Beispiel in Italien ein Indivisibile oder wie auch immer man es ausspricht, das damit gespielt hat. Oder auch in Kolumbien gab es einen Bezug darauf. Also das ist schon, denke ich, eben sehr weite Wellen geschlagen hat, die ich, denke ich, auch jetzt, auf die man jetzt wieder gut zurückgreifen kann oder die jetzt auch wieder gut aktivierbar sind, wenn Unteilbar so 2019 startet.
Ja, beim Bündnis Zusammenstehen, wir haben ja auch eine AG-Presse, die sich auch kümmert und bemüht, aber wie es Volker ja schon angedeutet hatte, kann es sein, dass es echt schwierig ist, dass unsere Regionalmedien sagen, hey, das ist was Cooles, weil die eben wahrscheinlich eher über was anderes lieber berichten. In der TA war ja schon ein Artikel, TLZ glaube ich auch, ne? Und ich denke mal, das wird dann schon noch geplant sein, dass da dann auch sowas wie eine Pressekonferenz stattfindet. Und zusammenstehen.eu, da erfährt man ganz viel über das Bündnis in Erfurt.
Man muss natürlich fairerweise auch in Thüringen immer sagen, wir haben eigentlich nur noch die ZGT. Also der TA-Artikel und der TLZ-Artikel waren identisch, weil das de facto, wir haben hier eine Zeitung. Die tun noch so, als gäbe es zwei Zeitungen. Und sie leisten sich in der Landespolitik noch immer so maximal einen Landeskorrespondenten oder einen Landeskorrespondenten extra. Einen oder eine. Es gibt, glaube ich, keine eine. Es gibt, glaube ich, nur einen. Elmar Otto und Martin Debes sind es dann irgendwie. Das führt halt auch dazu, dass es ja keine Konkurrenz der Presse über Berichterstattung gibt. Das ist für eine pluralistische Presse ja ein Problem mit einer Einheitszeitung. Also wir haben noch in Südthüringen Oh, ich weiß immer nicht, was ZGT ist, Freies Wort oder Südthüringer Zeitung, eins von beiden. Ich glaube, das Freie Wort ist noch ZGT und die Südthüringer Zeitung nicht. Aber wir haben diese Konkurrenzsituation nicht mehr. Das ist halt, das wäre noch eine Sonderdebatte über die Funke-Gruppe in Thüringen. Das ist ein Problem. Und wenn der MDR dann aus irgendeinem Grund gerade was anderes zu tun hat in dem Moment, wo man das macht, dann war es das dann halt ein Pressepluralismus, sage ich mal ganz ehrlich. Aber wir haben unsere tolle Zeitung und wir versuchen, die in Erfurt in jeden Briefkasten zu bringen. Und wir haben von den 140.000 Zeitungen, die wir gedruckt haben, circa 115.000, zumindest sind die raus. Also ob die jetzt alle schon in Briefkästen sind, ist dann nochmal die nächste Frage. Aber das Ziel ist, dass in Erfurt nach zumindest in der Stadt, in jedem Briefkasten das ist, und es sind schon Leute auf Dörfer gefahren und werden noch Leute auf Dörfer fahren, um einen eigenen Kanal zu haben. Das ist sozusagen gerade die Hauptmobilisierung.
Ja, mich würde noch interessieren, ob ihr bereits Resonanzen habt auf die Zeitung, die ja eben auch sich ja mit verschiedenen, vielfältigen, diversen, auch solidarischen Themen beschäftigt und versucht eigentlich so einen Gegenentwurf anzubieten für eben eine solidarischere Gesellschaft, die aus der Stimme der vielen besteht. Wie sind denn Rückmeldungen bisher auf die Zeitung?
Also ich kann was zu den üblichen Verdächtigen sagen, die man eh eine Mobi-Zeitung in die Hand gedrückt hätte. Die finden das alles super. Ja? Aber die sind nicht so ein bisschen die Zielgruppe. Also die Zeitung ist diesmal ja, weil das Zusammenstehen-Ansatz eben ist, keine Gegenmobilisierung in erster Linie zu sein, nur in dem Sinne, dass man eine andere gesellschaftliche Vision gemeinsam nach vorne bringt. Darauf würde ich mir eine Reaktion wünschen von jemandem, wo ich nicht sage, sozusagen übliche Verdächtige. Gleichzeitig bei den üblichen Verdächtigen kommt total gut an. Also ich hatte das jetzt in Suhl, da gab es eine Höcke-Veranstaltung und habe da quasi Material hingegeben. Die waren total dankbar, dass sie nicht mit einem Anti-AfD oder Höcke ist doof, transparent und Material aufgelaufen sind, sondern quasi für eine andere gesellschaftliche Vision an der Stelle. Und ich hatte auch das Gefühl von den Zeitungen, ich meine, in Suhl ist das mit Demonstrieren auch immer bei dem Altersdurchschnitt ein bisschen schwierig. Das klassische Demonstrationsklientel lebt in dieser Stadt nicht mehr so viel, wenn wir mal ehrlich sind. Die sahen alle super happy aus irgendwie. Ich kenne auch schon Anti-AfD-Kundgebungen, wo alle irgendwie so ein bisschen traurig und verlassen aussahen. Aber vielleicht ist das nur meine Projektion.
Also ich hatte tatsächlich bei uns im Erfurt-Berliner Platz, war mir aufgefallen, was ich auch irgendwie bezeichnend finde, da ist ja auch ein hoher Anteil an AfD-Wählern. Und bei uns wird ja auch sehr gerne diese, wie heißt die denn? Ich glaube, Blauer Mut, die AfD-Zeitung verteilt, die man interessanterweise dann einen Tag nach dem Verteilen sind die Fensterbretter voll mit dem Blauen Mut. Und die Mai-Zeitung, die lag da noch nicht. Also ich finde, das ist schon mal ein positives Zeichen. Ne? Ja, also unteilbar vielen Dank, dass ihr den weiten Weg gemacht habt, der ja jetzt nicht mehr ganz so weit und lang ist. Wir sind stolz und froh, dass ihr Teil seid unseres Bündnisses. Und ja, wir hoffen einfach, wir rocken das am 1. Mai, würde ich mal sagen. Und da sind natürlich alle ganz herzlich dazu eingeladen. Und wie gesagt, wer Informationen über das Bündnis haben möchte, gerne auf der Seite zusammenstehen als einwort.eu. Da findet man alles Wichtige über das Bündnis. Da gibt es auch nochmal die Zeitung auf dieser Webseite. Man kann eine E-Mail schreiben. Und man kann auch immer noch Teil dieses Bündnisses werden.